SWR 2 Podcast.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Heute für euch am Mikrofon Eneas Roch und ein Gast ist da. Er macht den Podcast Gefühlte Fakten schon fast versammelt hier am Anfang. Wir sind bei Fakt ab und er macht Gefühlte Fakten, so haben wir das sortiert. Und er moderiert unter anderem Wissen macht A. Herzlich willkommen, Tarkan Bakshi.
Hi, danke für die Einladung. Ich finde es unglaublich, wie bescheiden du bist. Wenn ich einen Doktortitel hätte, würde ich mich immer als Dr. Bakshi vorstellen. Ich bin auch immer ein bisschen sauer, dass meine Eltern nicht dran gedacht haben, mich einfach mit Vornamen Doktor zu nennen. Das werde ich, wenn ich ein Kind habe, werde ich das einfach Doktor nennen. Oder Doppelname Professor Doktor.
Ja.
Aber ja.
Ich weiß nicht, ob das deutsche Namensrecht das hergibt. Meine Zahnärztin hat mir mal gesagt, mit ihrem Doktortitel ist alles einfacher. Und deswegen wird sie ihre Kinder so nennen, dass man das gut abkürzen kann. Zum Beispiel den Sohn, dann Drago, dann kann man Dr-Punkt machen und ist immer auf der sicheren Seite.
Oh, das ist auch nicht schlecht.
Wir sprechen heute aber nicht nur über Marketing, sondern ein bisschen über Wissenschaft. Und wir haben eine aktuelle Studie von der University of St. Andrews in Scotland. Und die zeigt, wir Menschen verstehen die Gesten anderer Menschenaffen, obwohl wir selbst sie nicht mehr verwenden.
Die Gesten anderer Menschenaffen, obwohl wir sie... Gibt es ein Beispiel für eine Geste, die wir verstehen?
Es geht um Schimpansen und Bonobos. An denen wurde das im Experiment getestet. Und wenn ich die jetzt vormache, ist das lächerlich, weil es ja nur zum Hören ist. Aber ich versuche mal so zum Beispiel.
Ja, aber das ist eine Geste, die ich jetzt nicht verstehen würde. Das ist so ein bisschen, was man damals in der Schule, wenn man sich gegenseitig aufgefordert hat, jetzt sag doch mal, wie lang ist denn da unten? Da hat man diese Geste gemacht, um übertrieben irgendwie seine jugendliche Pubertät auszuleben und so ein bisschen die Unsicherheit wegzuargumentieren. Da hat man schon immer so eine Geste gemacht, eine völlige Lüge. Und das hätte ich jetzt so gedeutet.
Wie lange haben wir gebraucht, um zu dem Thema zu kommen? Ich habe ja die Arme ausgestreckt, ich wollte sagen, nimm mich hoch, trag mich auf dem Rücken, so wie das ein Baby so macht. Ne? So,
genau. Ja, das machen wir ja auch, die Gesten benutzen wir noch. Das ist auch eins der Sachen, die ich als Erwachsener sehr vermisse. Wenn man als Kind hochgenommen wurde, einfach die Arme hoch und dann wird man hochgenommen. Oder zieh meinen Anorak aus, kann es auch heißen.
Stimmt tatsächlich, ja. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen aufräumen, weil die sagen jetzt hier, die Forschung geht davon aus, dass Affengesten in der menschlichen Kommunikation nicht mehr verwendet werden. Aber das wäre jetzt ja ein Beispiel, das Hochreißen der Arme, das wir durchaus verwenden, ja. Aber das Experiment ist cool. Das waren 5000 Personen ungefähr, die haben sich kurze Videoclips angeguckt, wo Affen Gesten gemacht haben und sollten dann, so wie bei Wer wird Millionär unten, eine von vier Möglichkeiten wählen. Und das Ergebnis,
was die Geste bedeutet.
Genau, was die Geste bedeutet. Und das Ergebnis.
Das finde ich spannend, aber du als Wissenschaftler, wie methodisch sauber ist das denn, wenn man Auswahlmöglichkeiten angibt, weil der Faktor des Zufalls würde dann ja auch mit reinspielen, also wenn ich rate oder mich annäher, wäre es nicht methodisch sauberer zu sagen, schreib doch mal auf, welche Geste das ist und da muss man es qualitativ auswerten. Gut, ist mehr Arbeit für die Leute, die es dann auswerten, aber wäre das nicht sauberer? Was ist die Geste von Affen für, das war jetzt wissenschaftlich nicht ganz sauber?
Ja, da ist was dran, weil ich grenze das natürlich schon ein, wenn ich die richtige davor gebe. Das ist doch ein toller Ansatzpunkt für eine weitere Studie, wo man sagen kann, das kann ich viel besser rausfinden. Die haben 4 vorgegeben. Und wenn du einfach nur per Zufall ankreuzt, wenn der Affe sozusagen selber ankreuzen müsste, ne, dann hätte er eine Erfolgsquote von 25%. 1 von 4
ist gar nicht
richtig,
so schlecht.
Ne, gar nicht so schlecht. Und die menschlichen TeilnehmerInnen, die hatten im Schnitt mehr als 50% richtig. Da kann man also sagen,
das heißt, der Zufall wurde da schon mit bedacht.
Genau. Besser als zufällig ankreuzen. Und was auch spannend ist, wenn man den Menschen gesagt hat, pass auf, ich sag dir, worum es hier gerade geht, so ein bisschen Kontext zur Affenkommunikation, dann wurde das nicht besser. Das heißt, die schließen
daraus...
Es
wurde nicht besser.
Ja.
Selbst wenn man die Backstory wusste, Affe A und Affe B hatten mal was miteinander, es ist jetzt irgendwie awkward. Affe B datet jetzt die Ex-Freundin von Affe A und jetzt treffen die sich seit langem mal wieder. Und in dem Kontext findet die Geste statt. Und das hat nicht geholfen.
Das hat das Ergebnis nicht wesentlich verbessert. Wir können also offensichtlich ganz intuitiv verstehen, was die meinen. Falls ihr euch fragt, wo ihr gelandet seid, Affe B datet Affe A, es geht hier immer noch um echte Affen und Wissenschaft, nicht um Zwischenmenschliches. Ja. Aber du hast vollkommen recht, hier gleich schon am Anfang methodisch da die Wunde aufzureißen oder Salz in die Wunde zu streuen, den Finger reinzulegen. Wie sagt man das?
Egal. Ich glaube, die Affen sagen das mit dieser Geste hier. Hm? Jetzt alle Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht, aber nee. Genau die Geste drückt das aus, was du sagen möchtest.
Hm? Die kenne ich aus der Disco. immer wenn ich in der Disco jemandem ansagen möchte, dass er methodisch ein paar Schwächen hat, die man vielleicht nochmal bei Reviewer 2 adressieren sollte.
Woher? Ja, die Disco ist auch überraschenderweise der Ort, wenn ich da bin, dass ich dann denke, ja doch, glaube ich, dass wir Affen verstehen. So weit sind wir dann auch nicht entfernt, evolutionär, vom Tier.
Also eine andere methodische Frage, die ich mir gestellt habe, ist, da steht jetzt, wir Menschen verstehen offensichtlich Affengesten. Woher wissen wir das? Denn soweit ich weiß, hat da kein Bonobo mitgearbeitet und gesagt, jo,
völlig korrekt.
Mit der Geste meine ich das auch.
Völlig korrekt. Und alleine, dass man das kontrollieren kann, also dadurch ist die Studie ja schon erklärt. Weil wenn du die Geste nicht verstehst, dann kannst du nicht checken, ob wir diese Gesten verstehen.
Genau.
Ja,
genau.
Dann will ich aber noch mal ein paar böse Leserbriefe. Nee, ich glaube, das haben wir schon alles gedacht.
Hier. Ja, also ich habe dann das Originalpaper gelesen, natürlich. Mhm. Und da steht, diese Forschung baut jetzt auf jahrzehntelanger sorgfältiger Arbeit. Und diese sorgfältige Arbeit hat 80 verschiedene Gesten aus dem Affenalltag sorgfältig untersucht, analysiert. Und das scheint einfach Forschungskonsens zu sein, dass man sagt, wir können hier 80 Gesten identifizieren und sehen anhand von Beobachtungen, das scheint das zu sein.
Das finde ich aber auch super spannend, weil das ja was auch über die Lebenswelt von Affen aussagt. Es gibt ja diesen alten, von wegen 50 Worte für Schnee, wenn man die ganze Zeit von Schnee umgeben ist. Haben die dann irgendwie 80 Gesten für Banane? Also wie dann, was die Gesten über deren Wahrnehmung der Realität aussagen, ist auch sehr spannend, finde
ja,
ich.
Ja. Leute, wenn ihr jetzt denkt, ach schade, bei der Studie hätte ich gerne mitgemacht, jetzt ist es zu spät, aber ihr dürft das Affenspiel immer noch spielen. Das Spiel ist online. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Man kann also dieses Affengame immer noch machen und ich habe das gerade gespielt und ich habe 9 von 14 Punkten erreicht, also auch besser als die Hälfte. Ich verstehe also Affen in 9 von 14 Fällen richtig und wollte natürlich wissen, welche habe ich richtig oder welche habe ich falsch. Da habe ich jetzt nicht gesehen, ob das da irgendwo stand, ob man da klicken konnte. Habe dann nachgelesen und tatsächlich im Paper steht drin, manche Gesten verstehen wir besser als andere. Ja klar, also ne, es ist nicht alles gleich leicht, aber eine sticht raus, eine einzige Geste, da haben sich alle Menschen schwer getan und zwar Object Shake. Also
was heißt
man das? Schüttelt etwas, man schüttelt ein Objekt.
Was diese Geste bedeutet in
genau,
der Affenwelt.
In der Affenwelt und da haben die Menschen oft daneben getippt.
Was und hast du getippt? Also die Geste ist, ein Affe schüttelt ein Objekt.
Schüttelt
das ist
etwas.
Die Geste.
Ja.
Schüttelt etwas. Was will er damit aussagen?
Genau.
Intuitiv hätte ich jetzt sowas gesagt wie, ja, wann schüttel ich was, wenn was leer ist, wenn ich davon mehr will vielleicht? Heißt es, wenn sie den Gegenstand schütteln, dass sie mehr davon wollen? Ist es das?
Die Geste wird benutzt, ich zitiere jetzt einfach fast original aus diesem Forschungsbericht, um Geschlechtsverkehr einzuleiten, Bedeutung, lass uns Sex haben, um Lausen einzuleiten, laus mich mal, oder um andere Affen auf Abstand zu halten. Beweg dich ein Stück weg.
Aber das ist widersprüchlich. Also wenn die Geste kommt, dann muss ich im Datingverhalten jetzt überlegen, heißt das, sie will mit mir schlafen, die Affendame, oder ich soll weg?
Ja, das sind jetzt stell dir das vor, da sind ja Verwechslungen vorprogrammiert. Du möchtest dringend gelaust werden, aber hast versehentlich zum Sex eingeladen.
Ja, das finde ich, da können die Affen sich nochmal zusammensetzen, ein bisschen brainstormen. Ich finde, da sollen die splitten in zwei verschiedene Gesten. Ich finde, Sex haben und bleib weg von mir sollte nicht dieselbe Geste sein. Lieber Herr Dr. Aeneas, ich habe ja auch ein Thema mitgebracht für dich. Und das Thema lautet Deepfakes. Ich weiß nicht, was du über Deepfakes weißt oder welche Berührungspunkte du damit hast und generell, ob dir der Begriff überhaupt was sagt, aber ich denke schon.
Mein Anwaltsteam und ich kämpfen gegen sehr viele Deepfakes, die von mir im Umlauf sind. Sehr viele Fans haben Videos mit mir erstellt. Nee, ich weiß, was das ist, aber ich habe damit sonst noch keine Berührungspunkte. Ich folge da verschiedenen Kanälen, wo man sich Deepfakes von verschiedenen Schauspielern angucken kann.
Also die Klassiker.
Genau, aus Spaß, ne, irgendwie.
Ja, so Spaß und Fun, genau, das war auch so ein bisschen mein Einstieg in diese Welt, aber vor 7 Jahren, glaube ich. Und Deepfakes sind, kurze Erklärung, das kam damals auf, ist eine Technologie, mit der man Gesichter ersetzen kann. Und zwar, das macht das Programm für einen. Also man muss da jetzt nicht aufwendig irgendwie technisch versiert sein, sondern man füttert das Programm mit dem Menschen, den man darstellen will und mit einem Ausgangsmaterial. Und dann verbindet das Programm diese beiden Materialien und macht aus einem Menschen einen anderen. Das war ein bisschen wirr erklärt. Vielleicht unterstütze ich es mit ein paar Affengesten. Das Programm tauscht quasi das Gesicht aus. Und dann kann ich ein Video von mir aufnehmen, zwei Knöpfe drücken und plötzlich ist es kein Video von mir, sondern eins von Barack Obama oder wer auch immer. Ist eine ganz lustige Spielerei. Da bin ich damals drauf gestoßen. Ich habe als Autor für eine Fernsehshow gearbeitet mit sehr vielen Menschen, die da sehr viel über Technik Bescheid wissen. Und die haben uns das so gezeigt und gemeint, hier schau mal, diese Technik gibt's, die können wir benutzen. Wollen wir damit nicht irgendwas machen? Dann haben wir halt überlegt, was man machen kann. Und dann hatten wir die Idee zu sagen, okay, das ist ja schon irgendwie gruselig, dass man damit so Fake-Videos aufstellen kann. Wie wäre es denn, wenn wir ein paar Fake-Videos erstellen und diese Videos aber auch als Fake Leuten anbieten und dann offenlegen nach dem Motto, guck mal, die und die Menschen waren bereit, von uns Fake-Videos zu kaufen von Angela Merkel, wie sie schlimme Sachen macht. War noch nicht so ganz gar. Es war auch eher, also die Idee war eher nur so ein Grund, um mal das auszuprobieren. Und dann haben wir tatsächlich eine Darstellung im Buch, die so ein bisschen wie Angela Merkel aussieht. Und dann haben wir die gedeepfaked und Sachen machen lassen. Und ich habe jetzt irgendwo noch eine Festplatte, auf der Videos von Angela Merkel drauf sind. Zu verwechseln ähnlich, also nicht unterscheidbar von der echten Angela Merkel durch den Deepfake, wie sie eben Seil springt oder aus dem Koran liest oder Liegestütze macht oder Tango tanzt. Und das war wirklich, wirklich beeindruckend, weil es wirklich, also ich konnte nicht unterscheiden, ist das die echte Angela Merkel oder ist das jetzt ein Deepfake-Video von uns? Und das war vor 7 Jahren. Also seitdem ist die Technik ja noch wesentlich weiter vorangeschreitet. Damals war es so, dass es nur die Gesichtspartie austauschen konnte, das Programm. Und mittlerweile kann
es. Deswegen musst du auch jemanden nehmen, der sonst ähnlich aussieht, irgendwie ähnlichen Körperbau hat, damit man sagt, wir tauschen das Gesicht, aber der Rest passt schon so ungefähr.
Genau, mittlerweile wird der ganze Kopf einfach ersetzt, was unglaublich spannend ist. Das wurde dann damals natürlich, so wie das Militär jede Technik versucht, für Waffen zu nutzen, hat das Internet diese Technik genutzt, um irgendwie Pornos herzustellen. Und dann haben angefangen, Schauspielerinnen sich irgendwie auf Websites wiederzufinden. Also es war wirklich dann nicht unterscheidbar, ist das jetzt die echte Gal Gadot oder ist es jetzt ein Deepfake? Natürlich hat die kein Porno gedreht, deswegen war relativ klar, das ist nicht echt. Und dann kamen Klagen rein und dann kam das so erst, also zum ersten Mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit, dass das vielleicht eine Gefahr ist. Und das war, wie gesagt, vor 7 Jahren. Und mittlerweile hat das also einen Riesensprung gemacht.
Ja, immer wenn damals Videos von mir auftauchen aus meiner Jugendzeit, sage ich auch, das ist ein Deepfake, ich habe solche Videos nie genau gedreht.
Das war ich nicht. Damals war es noch so, dass die Stimme ein Riesenproblem war, weil man konnte zwar das Gesicht deepfaken, und dann war das wirklich nicht unterscheidbar von der echten Person. Aber sobald der Mund aufgemacht wurde und geredet wurde, war halt klar, okay, das ist nicht die Stimme von Barack Obama. Ganz eindeutig. Ja. Und das ist jetzt auch in der Entwicklung. Das wurde jetzt auch mehr oder weniger geknackt. Und es gibt Programme, die genauso wie das Video-Deepfaken eine Maske erstellt im Bildbereich für das Gesicht, kann man quasi seine Stimme maskieren. Und dieses Programm braucht einfach nur ein paar Soundbites von der Person, die man imitieren will. Und dann kann die in Echtzeit diese Stimme, die man da einspricht, umwandeln in die Stimme, die man dann am Ende haben will. Was super gruselig ist. Verbunden mit den Videos, die man einfach herstellen kann, ist jetzt der technische Aufwand, irgendwie Obama Tango tanzen zu lassen und Heartbreak Hotel singen zu lassen, nicht mehr so hoch. Und das fand ich sehr faszinierend und wollte ich einfach mal mitbringen.
Ja, Wahnsinn. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das mit der Stimme kompliziert ist, weil im Zweifelsfall für ein schlechtes Fake-Video würde ich ja einfach nur die Lippen irgendwie auf und zu machen. Da reichen fast schon 2 Fotos. Einmal Mund zu, einmal Mund auf. Mhm. Und schon, wenn ich die schnell genug ablaufen lasse, entsteht da von Weitem so ein Eindruck, wie der spricht. Ja, ist natürlich kein guter Fake, aber da brauche ich relativ wenig. Aber um eine Stimme und eine Art zu sprechen, abzubilden,
ja, in Kombination dazu mit dem Video vor allem. Also es ist wirklich sehr fein. Deine Mundbewegungen werden bis in den letzten Millimeter in fast Echtzeit übersetzt in, wie dann Barack Obama in dem Fall den Mund bewegen würde. Also es ist sehr, sehr gruselig. Und natürlich dann die Frage, ja gut, was heißt das jetzt für die Zukunft? Also es gab auch ein paar Betrugsfälle schon. 2019 zum Beispiel wurde ein CEO eines Unternehmens, da klingelt das Telefon und da meldet sich der Chef von dem und sagt, ja, hey, wir brauchen 220.000 Euro, muss transferiert werden auf dieses Konto. Und los geht's. Und das hat der Mensch halt gemacht, weil das am anderen Ende war offensichtlich die Stimme seines Chefs. Kam raus, nee, da hat irgendjemand einfach 2, 3 Worte aus einem öffentlichen Beitrag von einem Chef in das Programm eingefüttert und konnte dann nach Belieben in der Stimme des Chefs sagen, was er sagen will. Was super, super gruselig ist, weil das sind dann Menschen, also dieser Chef ist ja auch kein Promi oder so, aber dieses Programm kann eben mit wenigen Soundbites jeden Menschen der Welt nachmachen.
Soweit vielleicht ich bin weiß, das auch gerade nicht ich, so gut.
Vielleicht ist das gerade jemand anders, der hier redet.
Das stimmt. Sina? Sina, bist du das?
Er ist schon sehr gruselig, finde ich. Keine Ahnung, das wollte ich mal mit dir teilen. Ja.
Hast du mal ein Beispiel, wie sowas klingt?
Ja, ich habe ein bisschen versucht dann zu recherchieren. Das Problem ist, dass die Programme, die das wirklich gut können, was kosten. Und ich habe ein, zwei
Gratis-Programme. So viel Geld haben wir nicht, lass es weg.
Im Internet, also dafür reicht der Rundfunkbeitrag nicht aus. Ich habe ein, zwei Beispiele, aber die klingen natürlich so mittel, weil es eben die kostenlose Browser-Applikation dafür ist.
Text
ist so
to Obama.io.
Ich könnte jetzt mal hier Obama vorstellen.
Hm, mach mal.
Das hier ist, und nochmal, das hat er nie gesagt, ich habe einfach Text irgendwo eingetippt.
Dear listeners, this is former President Obama. I have an important message. Please rate this podcast with 5 stars.
Ja, also man, da merkt man schon, irgendwie ist so mittel. Dann mache ich dir hier nochmal, würde ich dir anbieten, Arnold Schwarzenegger.
Hello, this is Arnold. Rate this podcast with 5 stars. Good now.
Also es klingt so mittel. Man merkt schon, es ist irgendwie, es steckt noch in den Kinderschuhen gefühlt, diese Technologie, aber das ist eben frei zugänglich für jeden Menschen da draußen, was ich da gerade benutzt habe und super, super einfach. Und wer weiß, in 1, 2, 3, 4 Jahren kann man vielleicht genauso einfach, wie ich gerade diese mittelgute Stimmimitation irgendwie gemacht habe, eine sehr, sehr gute machen. Kombiniert mit einem Deepfake-Video von Barack Obama oder Arnold Schwarzenegger und dann weiß man gar nicht mehr, was ist real, was ist nicht real. Aber es ist eine sehr schwammige Linie. Was sind da Persönlichkeitsrechte, was ist da alles möglich, was ist moralisch machbar, was sollte man nicht machen und wo das hinführt. Ich habe ja große Angst, dass dadurch dann einfach keine Nachricht mehr irgendeinen Wert hat. Wenn es dann heißt, Angela Merkel hat heute gesagt, dann kannst du direkt, wenn du nicht willst, dass es passiert ist, sagen, ja, ist eh ein Deepfake. Oder wenn ein Deepfake auftaucht, sagen, ja, das ist echt. Und es einfach Wahrheit nicht mehr messbar wird.
Schrödingers Nachrichtensendung. Alles ist wahr und falsch gleichzeitig. Ich bin optimistisch. Denn das hast du jetzt ja auch schon. Du kannst jetzt ja auch schon bei ganz vielen Dingen nicht beurteilen, ist das echt? Deswegen arbeiten in richtigen Redaktionen.
Und wie läuft das so für uns gesamtgesellschaftlich? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Also, wie ist da der Stand? Fühlst du dich damit wohl, dass das schon so ist?
Das hattest du ja auch früher schon. Das ging ja auch schon ohne KI. Also, Wirklichkeit ist Konstruktion. Und schon ohne KI ist aber die Frage bei einem Foto, ist das jetzt real? Und selbst wenn das Foto authentisch ist und es wurde nicht nachbearbeitet, ist ja die Frage, ist der Bildausschnitt hier geschickt gewählt, sodass ich das richtig interpretiere? Und irgendwie lavieren wir uns ja auch ganz gut durch.
Ja, ich würde sagen, wir lavieren uns da so mittel durch, ehrlich gesagt. Also ich habe eher das Gefühl, ist es jetzt schon so mittelcool. Und wenn das dann auch noch sich weiterentwickelt, wird völliges Chaos ausbrechen.
Ich habe letztens ein Lied gehört, wo ich auch dachte, ah ja, offensichtlich ist das von einer KI komponiert worden, weil es sehr komisch war. Und auch die Stimme, eine sehr schlechte Stimmsynthese, also hat gescheppert und es war einfach nur ein Ton. Das klang ganz furchtbar, aber danach hat mir jemand gesagt, nein, es ist echt. Das ist von einem echten Menschen.
Das ist beleidigend. Das tut mir weh für den Menschen, der es gesungen hat.
Das war sein Markenzeichen. Frank Zander, kennst du vielleicht?
Frank Zander ist mir ein Begriff, ja klar, aber ich kann es gar nicht zuordnen. Hat der nicht den Soundtrack für die Turtles gesungen?
Ja, genau, den meine ich.
Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles.
Aber da hast du jetzt aber hier, der Dinker, also das war jetzt beleidigend, das ist ein Held, ist das. Ein fantastischer Typ.
Ich finde, das ist auch ein Held. Also diesen Hero Turtles Soundtrack, der weckt nicht nur Kindheitsgefühle bei mir, sondern der weckt auch ganz viele andere Gefühle, wenn ich mir den heute noch anhöre. Und immer etwas schlauer.
Das ist fantastisch. Ja, und wofür diese Deepfake-Technologie auch angewendet wird, was auch super traurig ist, im neuen Indiana Jones wird, glaube ich, der Indiana Jones-Darsteller jünger gemacht. Der ist jetzt ja auch über 70.
Dringend
keine
nötig.
Ahnung. Ja, aber also dann wird auch lächerlich, wenn der dann irgendwie auf Schatz zurückgeht. Natürlich weiß er, wo der vergraben ist. Er war damals dabei, als der Schatz vergraben wurde vor 1000 Jahren. Was soll denn das für ein Abenteuer sein? Indiana Jones und der Kampf gegen Rheuma. Keine Ahnung, das wird richtig unnötig. Das fand ich auch bei Irishman schon so schlimm. Da haben die auch Robert De Niro jünger gemacht mit dieser Technologie. Aber er ist halt trotzdem ein alter, gebrechlicher Mann. Und er hat dann Leute verkloppt, wie halt alte Männer Leute verkloppen. Nämlich so, als wenn er gleich wieder an den Rollator muss. Das war ganz, ganz traurig mit anzusehen.
Das war auch schon beim Kristallschädel so. Da war er einfach alt und du hast, geriatrisch kannst du das bestimmt genau bestimmen, was das ausmacht, aber er hat so alte Bewegungen. Ne?
Ja, genau.
So ein bisschen, jetzt gar nicht despektierlich, sondern ein bisschen steif, bisschen ungelenk, unsicher. Und dann ist dann eine Verfolgungsjagd oder irgendwie in so einer Gräberanlage und er ist flink, hangelt er sich von links nach rechts und offensichtlich Stuntman und in der nächsten Szene ist er wieder so ne, und denkst, das passt doch einfach nicht, mach's doch realistisch, ja. Wieso? Ne?
Das ist unwürdig, ja, dann so ein, ich meine, es ist ja nicht schlimm zu altern, man
überhaupt
kann
nicht.
Aber auch in Würde altern.
Überhaupt nicht, guck dir Liam Neeson an und Taken ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ne? Geile Action und da war er auch nicht jung. Also vielleicht war er noch jünger als Harrison Ford, aber...
Ja, oder man fasst halt einen Film an. Dann geht Indiana Jones in dem nächsten Teil halt nicht irgendwie nach Ägypten in irgendwelche Grabgruben, sondern die große Aufgabe ist dann, die Treppe ohne Rollator zu nehmen.
Und das ist nicht despektierlich, oder was? Tarkan Bakshi ist heute hier bei Fucked Up, eine Woche Wissenschaft. Aber er heißt ja gar nicht Tarkan Bakshi, vermute ich mal. Hier im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, ist ja Türkisch zweite Amtssprache. Deswegen würde ich sagen, es heißt vielleicht Tarkan Bakcı?
Ja, fast.
Wie?
Fast.
Wie?
Also der Nachname, der türkische Originalname quasi ist
Bacı.
Also das weiche
G spricht man nicht. Ah ja.
Genau, dieses I ohne Punkt ist ein Ü.
Ü. Dann sag
genau,
mal richtig.
Aber das ist, Ü ist dieser Buchstabe.
Nee, den ganzen Namen.
Nachname Bacı.
Bacı.
Bacı. Heißt Winzer auf Deutsch. Also ich glaube, irgendwelche Vorfahren von mir waren dann eben mal Winzer. Es ist nur bei der Einbürgerung irgendwie, hat man das weiche G gefunden auf der Tastatur, aber das I ohne Punkt hat man nicht gefunden und dann hat man einfach das normale I genommen, das deutsche. Jetzt habe ich so einen Mischnamen. Es ist halt jetzt offiziell, es ist B-A, weiches G, C und dann I mit Punkt.
Ah, okay, dann ist das ein Künstlername oder sagst du, das ist ein Übel, was
nee, ich...
Mach
einfach Bakshi draus, also...
Ja. Als ich hier die Notizen getippt habe und erfahren habe, welcher Gast kommt, hat mein Programm auch immer aus Tarkan Tarzan gemacht und da dachte ich so.
Ja, aber das ist eine tiefe Verletzung, weil mich das daran erinnert wie bei TKKG. Der Tarzan damals, das war ein Teil des Namens, das T stand damals für Tarzan und der hatte auch leicht dunklere Haut und war so eine Repräsentationsfigur einfach. Bis dann vor ein paar Jahren das anfing, dass in den Bildern die Haut immer heller wurde und irgendwann hat Tarzan sich umbenannt zu Tim. Und jetzt heißt er Tim. Und seine Vergangenheit als quasi ausländische Repräsentationsfigur wird komplett negiert auch von ihm. Er ist dann angepisst, wenn jemand darauf anspricht, dass er doch mal Tarzan hieß. Nee, und die offizielle quasi Geschichte ist jetzt, er hat das damals im Kino gesehen und deswegen fand er den Namen so cool und hat sich so genannt. Aber eigentlich heißt er Tim und ist weiß wie Brot. Das hat mir sehr das Herz gebrochen.
Wo soll das noch
dann
hinführen?
Immer so,
pass auf, demnächst kommt noch ein Ariel-Film, wo die Ariel auch noch weiß ist. Wirklich.
Ja, das ist aber, das glaubt doch niemand. Ich meine, Das glaubt wirklich niemand.
Wir haben dich heute eingeladen, weil du den Podcast machst, gefühlte Fakten. Und wir haben gedacht, ja, irgendwas mit Fakten passt schon. Wir machen auch was mit Fakten. Aber ihr macht gar nichts mit Fakten.
Doch, wir machen schon was mit Fakten. Man muss halt selber rausfinden, welche von den Fakten stimmen und welche nicht. Das ist dann, wir haben keine Redaktion, die alles nachrecherchiert. Aber teilweise zum Beispiel stelle ich ungewöhnliche Lebensfälle vor und Todesfälle auch. Und also teilweise finden sich da schon Fakten, aber der Fokus liegt auf Comedy und Impro-Comedy. Und wir reden auch sehr viel Unsinn. Also es ist kein wissenschaftlicher Podcast. Wir hätten keinen Doktortitel verdient. Es wird niemals doktorgefühlte Fakten sein. Höchstens Bachelor of Arts-Fakten. Vielleicht auch eher so Teilnehmerurkunde-Fakten.
Na immerhin, Teilnehmerurkunde ist doch auch schon mal was. Ja, also ein Laber-Podcast. Also keine Vorbereitung, leicht verdientes Geld, so wie man sich das vorstellt.
Ja, oder extrem schwer verdientes Geld, weil also das Tolle an sich nicht vorbereiten ist, man muss sich vorher nicht vorbereiten. Das Schlimme ist dann, man steht auf der Bühne, irgendwie 1000 Augenpaare gucken auf einen und man merkt, ah fuck, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Also man ist dann da, vor allem wenn wir live spielen, was wir auch ab und an machen, im Mai sind wir zum Beispiel auf großer Deutschland-Tour, dann ist das wie Bungee-Springen ohne Sicherung. Also dann musste auf der Bühne dann auch was passieren.
Das kommt gut an, eure Tour, ne?
Ja, also ich würde jetzt gerne noch auf Tickets verweisen, aber es sind nur noch in ganz wenigen Städten, wenn man Glück hat, welche da. In München haben wir noch ein paar Plätze, da spielen wir im Zirkus Krone und der ist groß genug, als dass da ganz München reinpasst. Also da, wo normalerweise Elefanten auftreten, sind jetzt wir mit so zwei Mikros unvorbereitet und tanzen da was vor. Das wird spannend, da gibt es auf jeden Fall noch Tickets. Ab und an gibt es auch Ticketrückläufer, also wenn man Glück hat, in Bielefeld sieht es bestimmt gut aus, erwischt man noch ein paar. Also ja, einfach auf gefühltefakten.de, da kann man bestimmt noch irgendwo was abgreifen.
Leute, jetzt schnell, nur noch Restekarten verfügbar.
Das war keine gute Werbung.
Ja, das kann ich nicht. Ich bin Wissenschaftler, ich habe mit Marketing nichts an der Brause, ja. Und du moderierst aber auch unter anderem Wissen macht A.
Ja, das ist dann wiederum ein bisschen wissenschaftlicher. Also da werden dann Fakten auch mal geprüft. Spielt auch Comedy eine Rolle, aber da kann man die Sendung gucken und getrost sich Notizen machen und das beim nächsten Smalltalk verwenden, ohne dass jemand sagt, Moment, das stimmt aber überhaupt nicht. Sondern da ist zum Glück dann auch eine Redaktion dran, die das alles prüft. Und das ist dann wesentlich mehr, glaube ich, auch in deinem Feld. Also es ist wesentlich näher an Wissenschaft dran als jetzt in meinem Podcast. Und hat eine andere Zielgruppe. Also es ist, wir sind ein bisschen älter bei Gefühlte Fakten und bei Wissen macht A sind die Menschen ein bisschen jünger. Aber ich darf zum Glück in beiden gleich sein. Das beruhigt mich sehr. Also ich muss mich da zum Glück weder auf der einen Seite noch auf der anderen verstellen.
Hast du selbst was gelernt dabei, wo du sagst, cool, eigentlich warst du ja. Kinder, aber ich habe es gelernt?
Na klar, jeden Tag. Das ist ja auch ein bisschen das Besondere an der Sendung, dass man da mit dem Vorwand, dass die Kinder mal was lernen sollen, das anmachen kann, aber in Wirklichkeit sehr, sehr viel selber lernen. Und es ist auch jede Sendung, jede Folge ist so voll mit Infos. Das Ziel ist nicht, dass man danach jede Info auswendig wiedergeben kann. Das Ziel ist ja eher so ein bisschen die Begeisterung für Wissenschaft und für Neugierde vor allem und fürs Nachfragen bei Kindern zu wecken. Das heißt, nach jeder Folge habe ich bestimmt 50.000 neue Sachen gelernt und aber dann auch wieder irgendwie 45.000 vergessen. Und am Ende bleibt halt eine Sache hängen, aber es reicht dann auch, ist auch okay. Also ich lerne sehr, sehr viel, ich vergesse leider auch sehr, sehr viel und am Ende reicht es dann halt für einen Smalltalk.
Du bekommst da aber durchaus auch blöde Kommentare bei Social Media, ne? Dass du das jetzt machst.
Also erstmal, ich bekomme eigentlich jetzt, als es rauskam, vor allem die Meldung, habe ich sehr viel Liebe bekommen. Von sehr, sehr vielen Menschen, auch von vielen Leuten, die ich nicht auf dem Schirm hatte, dass die mich überhaupt kennen. Und das war vor allem auf Instagram. Auf Facebook ist es immer so, egal welche Meldung, wenn dann ausländischer Name fällt, dann heißt es immer, okay, Hauptsache irgendwen genommen, ohne Qualifikation. Aber das ist so der Alltagsrassismus, mit dem man, also ich habe die Wahl, entweder heiße ich Tarkan Bakci und komme damit klar, oder ich nenne mich irgendwie Frank Knight oder was auch immer. Und
Frank
dann
Nacht,
ist es
das muss Deutsch sein, sonst ist es auch, ja, genau.
Ja, stimmt, Frank Schnitzelbrot oder so als Künstlername. Aber das ist leider etwas, das einen begleitet als ein Tarkan Bakci. Egal wohin man geht, dass Menschen, die sich überhaupt nicht mit einem befasst haben, dann einen bewerten, aber halt nicht mich als Person bewerten, sondern das Vorurteil, das sie im Kopf haben. Aber das war ein ganz kleiner Teil, der halt immer mitschwingt, egal bei was. Und der größte Teil war zum Glück sehr, sehr positiv, was mir auch sehr viel bedeutet, von den Kindern auch sehr positiv. Also es sind jetzt auch schon sehr viele Folgen gelaufen und dann taucht da halt jemand Neues auf. Also ich als Kind wäre erstmal sehr skeptisch, aber es hat mich sehr, sehr viel Liebe erreicht und das hat mich sehr beruhigt.
Tarkan, du bist ja viel beschäftigt. Heute schon was gegessen?
Heute habe ich nichts gegessen, noch gar nichts tatsächlich, weil ich gestern Abend seit langem mal wieder Fleisch gegessen habe und richtig reingehauen habe und mein Körper kam damit nicht mehr so richtig klar und ich bin heute aufgewacht und hatte so Bauchschmerzen und ich habe bis jetzt nur Tee-Intus.
Na, wenn du nachher Appetit hast, wieder, dann habe ich eine gute Nachricht. Es gibt jetzt mehr Auswahl, erst recht, wenn du jetzt wieder auf den Fleischgeschmack gekommen bist. Diese Woche ist ein neues EU-Gesetz in Kraft getreten. Das ist ja auch groß durch die Medien gegangen. Hausgrillen sind jetzt als Lebensmittel zugelassen und, etwas untergegangen unter dieser Schlagzeile, auch schon Larven des Getreideschimmelkäfers.
Klingt beides sehr lecker. Würdest du eine essen? Hast du schon mal ein Insekt gesnackt? In so einem schwachen Moment, wo du gemerkt hast, ah, Butterbrot vergessen, aber diese Larve, die lächelt mich gerade an.
Ich bin letztes Jahr in einem riesengroßen Supermarkt an so einem Werbeaufsteller vorbeigegangen. Da gab es Schokocrossis Naturedition, also nicht von Schokocrossis, sondern von einer anderen Firma, aber im Prinzip mit Schokolade umhüllte Insekten.
Und ich war kurz davor. Supermarkt?
Im Supermarkt, genau. Von wegen, jetzt probieren hier die neue Form der Ernährung und ne, habe ich gedacht, wenn schon sanft einsteigen, dann wenigstens mit Fettschokolade dabei und schmeckt wahrscheinlich eh nicht nach Insekt. Aber ich habe mich nicht getraut, weil die Packung so groß war, wo ich dachte dann, nee, irgendwie hatte ich Hemmungen.
Ja, also
hab gekniffen.
Schokolade ist ein guter Punkt. Oder frittiert, würde ich es vielleicht auch probieren, frittiert. Wobei ich schon mal Insekten gegessen habe, aber keine Grillen. Ich war im Auslandssemester in Taiwan und hab dann 2 Wochen in Thailand irgendwie einen Abstecher gemacht. Und da verticken die auf der Straße halt auch Insekten zum Essen. Also habe ich ein paar Larven probiert und einen Skorpion. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es einfach ein Riesengag ist. Dass die Touristen da irgendwie foppen und sich da hinterher schlapplachen. Boah, der hat wirklich einen Skorpion gegessen. Das war nicht essbar. Das war irgendwie so eine Touristenfalle, um sich irgendwie an den dummen Touristen da lustig zu machen. Und sozusagen, ja, das ist hier traditionelles thailändisches Essen. Gegrillter Skorpion, hier probier mal. Inklusives Erlebnis. Es war staubtrocken, hat richtig widerlich geschmeckt und hat mir gar nichts gegeben.
Super Interpretation. Die Lesart habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das ist
ganz sicher,
garantiert, ja.
Wobei, auch die ganzen, in den ganzen Filmen, wenn dann Indiana Jones oder wer auch immer auf so ein Naturvolk stößt, und dann gibt es immer die Szene, wo dieser Mensch aus dem Westen eingeladen wird zum Essen und dann wird richtig ekliges Zeug aus westlicher Sicht aufgetischt und Affen hier und sonst was. Nie im Leben essen die das wirklich. Da hat sich das Dorf vorher abgesprochen und gesagt, Leute, ich habe eine Idee. Der Typ hat voll Angst vor uns, der weiß gar nichts über uns. Lass mal so tun, als würden wir Affen hier essen.
Ach.
Und dann macht man sich halt hinterher total über den lustig. Und so ist das, glaube ich, auch auf diesen Straßenverkäufen. Niemand in Thailand isst, glaube ich, Skorpione. Das wird einfach da Touristen in den Mund gesteckt und dann wird 5 € verlangt und dann lacht man sich schlapp. Zu Recht, habe ich den Menschen gegönnt. Ja, aber Grille schmeckt, glaube ich, wesentlich besser, weil da ist ja auch mehr so dran.
Es gibt verschiedene Formen, wie das jetzt verkauft werden darf. Ich habe nur Fragen. Ich glaube, ich muss einfach mal welche kaufen. Ist recht teuer, habe ich gelesen. 100 Gramm irgendwie 20 Euro.
Was? Okay, das finde ich aber komisch, weil ein Pro-Argument dafür wäre ja, dass die Insekten wesentlich einfacher zu züchten sind, wesentlich weniger Ressourcen auch brauchen und wesentlich weniger Platz. Moralisch könnte man sagen, gut, die Bewusstseinsstufe von Insekten ist nochmal wesentlich weiter unter der von Kühen. Deswegen ist es irgendwie okay, die zu töten. Andererseits muss man dann halt, um eine Kuh zu kompensieren, wahrscheinlich 10.000 Grillen töten. Ist auch die Frage moralisch, ob sich das irgendwie aufwiegt. Spannendes Thema. Ekelmäßig habe ich das Gefühl, das ist ein Kopfproblem. Weil wenn ich so eine Wurst esse, wie gestern Abend zum Beispiel, das ist ja auch nur Knorpel in Eigendarm gehüllt. Ist jetzt nicht wesentlich weniger eklig eigentlich als so eine Grille.
Das find ich also schön appetitlich, aber Grille geht.
Ja, aber das ist, glaube ich, gelernt.
Natürlich ist das gelernt. Wenn du guckst, was sich Kleinkinder alles in den Mund schieben und auch finden, was man essen kann, offensichtlich ist da noch kein
Ekel. Oft auch als Mutprobe, dann den Wurm essen oder so.
Ja.
Aber ich glaube, wenn wir da als Gesellschaft merken, das könnte ein Weg sein, um wahnsinnig viele Ressourcen zu sparen und das Klima auch zu schonen, weil das ist ja auch ein Ding, Massentierhaltung ist ja auch ein Klimakiller, könnte es sein, dass wir anfangen, uns so langsam dahin zu entwickeln, Insekten zu essen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich da stehe und wie ich da stehe. Ich glaube, es braucht 3-4 gute Werbeaktionen und dann ist das geil. Der Moment, in dem Kim Kardashian das erste Mal eine Grille isst, dann wissen du und ich, okay, es dauert nicht mehr lange. Friseurläden haben wir irgendwie ausgehalten, gesamtgesellschaftlich. Dann kamen die Burgerläden, so der Burgermeister und so weiter. Das haben wir auch ausgehalten. Ich glaube, das nächste große Ding werden Grillimbisse mit Wortspielen sein. Der Grille zum Leben zum Beispiel, der Lebensgrille oder Good Grill Hunting. Da kriegt man schon noch einiges hin.
Wenn ihr auch noch einen guten Grillenwitz habt, dann schickt ihn uns an faktab@swr2.de oder gerne auch als Sprachnachricht. Die Nummer schreiben wir in die Shownotes. Danke, Tarkan Bakci, beziehungsweise, ich hoffe, ich mach's richtig, Tarkan Bajö.
Ja, ich würde eher mit Frank Weißbrot, will ich jetzt etablieren.
Hm?
Vielleicht eher so.
Alles klar.
Also, danke, vielen lieben Frank Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ich konnte 1-2 Menschen für Deepfakes begeistern. Oder zumindest irgendwie für Grillen.
Leute, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.